Okay, Psalm 110. Psalm 110. Ist mit Psalm 118 der meistzitierte Psalm im Neuen Testament. Ist ein sehr prophetischer Psalm auf Jesus hin. Und zwar auf Jesus einmal als König und der Könige und Jesus einmal als Hohepriester. Lass uns mal anfangen zu lesen. Ein Psalm von David. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Lass uns mal Matthäus 22 aufmachen. Da nimmt Jesus diesen Psalm oder diesen Vers und redet da mit dem, wie auch immer, Pharisäern. Matthäus 22, Vers 41. Als nun die Pharisäer versammelt waren, da fragten sie Jesus und sprachen: Also was denkt ihr von dem Christus? Welcher Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, ach nee, das hat Jesus gesagt, sorry. Ach, Blasphemie. So. Okay, was denken ihr von dem Christus, von dem Messias, dem Erlöser? Und wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, David. Er spricht zu ihnen, ja, wieso nennt ihr denn David, warum nennt denn David dann im Geist Herr? Nochmal, heute habe ich ihn, warte mal. So. Er spricht zu ihnen, wieso nennt ihr denn David? Okay, Jesus spricht zu ihnen, den Pharisäern, wieso nennt ihn denn David im Geist Herr? Indem er spricht, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Füße hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, na, wie kann er denn dann der Sohn sein? Und niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Auch getraute sich von jenem Tag an niemand mehr, ihn zu fragen. So, ne? Wenn du guckst hier, der Herr sprach zu meinem Herrn, der erste Herr ist groß geschrieben, also ist Jahwe. Der zweite Herr ist halt eine häufige Benutzertitel für Gott. Ne? Und ja, die Pharisäer wussten, dass dass Jesus, der Messias, Christus, so aus der Thronfolge Davids kommt, ne, aus seinem Geschlecht. Und so ist es natürlich ein Sohn im Endeffekt von König David. Ne, und so stellt er halt hier ihnen so eine Fangfrage, ne, aus der sie halt nicht mehr rauskommen, weil König David war der König. Er war der Herr dort, der das Sagen hatte, da gab es keinen Herrn über ihn außer Gott. Ne? Und da er ein gottesfürchtiger Mann war, war sein Chef auch Gott. Ne? Und so sagt Christus halt hier, stellt ihm ein bisschen die Frage und sagt halt, naja, wie kann denn der Vater zu seinem Sohn Herr sagen? Ihm also folgen und sich von ihm befehlen lassen. Macht keinen Sinn. Ne? Und das ist eben das Krasse, finde ich, im Alten Testament, dass die Männer und die Frauen Gottes irgendwie den Blick auf Jesus hatten, so wie wir heute. Ne? Dass auch König David wusste, das ist Jahwe, der Vater, aber trotzdem war sein Herr Christus, der Messias, der kommen wird. Der König der Könige, auch sein König. Ne? Und in Apostelgeschichte 2, Vers 32 wird gepredigt. Also diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jesus ist König, und das war er schon immer. Auch zu der Zeit des Alten Bundes. Und so ist nun dieser König hier, der gottesfürchtig ist und der über ganz Israel herrscht, so, und der guckt nach oben in die Zukunft und sieht diesen König der Könige, seinen König, und betet ihn an. Und es wird die Zeit kommen, Jesus sitzt zur Rechten jetzt des Vaters, tut Fürbitte für uns. Aber es wird halt die Zeit kommen, so wo er als Sieger einfach siegt und wo dieser Schemel, so, ne, dieser Beweis ist, so, ich throne und ich regiere und ich bin der, der ich bin. Keiner ist über mir. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken, zurück im Psalm, Vers 2, von Zion. Herrschen, herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszugs, in heiligem Schmuck, aus dem Schoß der Morgenröte, tritt der Tau deiner jungen Mannschaft hervor. Dieser Psalm ist prophetisch dann auf das Ende dieser Zeit hier, wo wir drin sind, so wenn das tausendjährige Reich anfängt und Jesus da wirklich sitzt als König, tausend Jahre, und es da niemand gibt, der sich wagt, sich gegen ihn zu stellen. Ja. Stimmt. Und das muss ich mir immer wieder sagen lassen, weil oft gehe ich durch meinen Alltag und vergesse das, so wie mächtig eigentlich Jesus ist, mein Gott. Ne, dass ich Angst bekomme oder mir Sorgen mache so, oder verzweifelt bin über diese Mächte in dieser Welt oder die dunklen Mächte, die ich wieder wirken sehe, und oder mein Fleisch, das auch so König ist und mächtig ist und regiert und herrscht oft und sich auf den Thron setzt. Dann ist wichtig, dass wir immer wieder zu dem Punkt kommen, zu erkennen, so, hey, da ist unser Christus, unser König und unser Erlöser, der uns erkauft hat, dem ich gehöre voll und ganz, und der sich in mein Herz auf dem Thron sitzt und da regiert. Es tut wunderbar, und es ist einfach befreiend für einen Mensch Gottes, Jesus regieren zu lassen. So, ihn einfach walten zu lassen im Vertrauen darauf, dass er einfach tut. Ja. Mir tut es leid für meine Frau, weil ich bin der Kopf der Familie, ne, wenn du so willst, ihr Herr, so, der sie leitet, und sie muss sich von mir leiten lassen, ne, und ich bin halt ein dummer Leiter oft, ne. So, meistens gibt mir meine Frau Einblick darin, was gut und böse ist, ne, und was Torheit ist und klug. Ne. Und oft ist es Weisheit, wenn ich auf meine Frau höre. Weil ich dann merke, ja, okay, die hat wieder recht. So, ne? So ein Aber das Schöne ist, dass ich in meiner Torheit halt trotzdem auch einen Herrn habe, einen Leiter, der in allem Recht hat, der unterscheiden kann, immer in jeder Situation zwischen Gut und Böse. Und so kann ich in meiner Schwachheit zu ihm kommen und sagen, Herr, regiere du und leite. Herr, nimm du das in deine Hand und kämpfe. Ja, soll ich jetzt kämpfen oder soll ich hier warten und dich kämpfen lassen? Ja, wirst du mir Sieg bringen oder Niederlage? Ja, und wenn Niederlage, dann weiß ich, es hat einen guten Grund und ich vertraue dir. So ein, aber entscheide du und führe du. Ein Christ, der nicht kapiert hat, sich abhängig zu machen vom Heiligen Geist, der gegeben ist, einfach nur, um uns zu lernen und zu leiten und zu trösten, so ein, ist ein schwacher Christ und menschlicher Christ. Das ist Not, in meinem Denken immer wieder zurückzukommen zu dem Punkt. Meistens komme ich da echt nur in meinen Psalmen, in meiner Gebetszeit, in meinen Klagen und Wehen oder Suchen, in meiner stillen Kammer zu dem Punkt, so wieder zu erkennen, nee, aber ich bin geleitet, ne, von Gott. So wie Christus geleitet war vom Heiligen Geist. Ich finde meinen Trost, egal welchen ich gerade brauche, und manchmal ist mein Trost auch einfach ein Schlag auf die Backen. Ne? So ein, manchmal ist mein Trost einfach nur ein sei stark und mutig und halt durch. Manchmal ist mein Trost zieh raus und stürme und kämpfe. Ne? Manchmal ist mein Trost, dass Gott sagt, sei einfach ruhig und mach nichts. Egal in welcher Situation ich stecke, der Heilige Geist bringt mich zur Ruhe und das macht nur er und das kann nur er. Weil die Menschen enttäuschen. Ja. Bei ihm kann ich mich aber sicher fühlen. Weißt du, und wie schön ist es, wenn ein Christenmensch das versteht, so dass da ein Chef ist, der es wirklich gut meint. Weißt du, so oft, dass wir wie Hühner ohne Kopf rumlaufen in unserem Alltag und denken, wir sind so planlos und hilflos und alles schlecht und alles schlimm. So, und das ist aber nicht so. Das ist unsere Realität, weil wir unseren Kopf verloren haben. Ne? So, und auch wenn Christus unser Haupt ist, dann sitzen wir da und ruhig und haben Überblick und können gucken wieder und verstehen. Weißt du, wenn du wie so ein Hahn bist, ohne Kopf, der rumrennt so und sich einfach keinen Frieden findet, so, dann ist das nur ein Grund, du hast deinen Kopf verloren. Ja. So, dann geh schnell zurück, guck nach oben auf deinen König und sag, du bist mein Kopf. Du bist der, der sieht und versteht und denkt und redet. Der, der meine Glieder bewegt zur richtigen Zeit. So, lass ihm deine Weisheit sein. Dann wirst du so sicher sein wie König David. Denn dieser Mann war ein Krieger. Dieser Mann hatte echt einige Probleme. Nicht nur schlechte Ehe und oder Ehen und schlechte Vater, sondern auch zwischenmenschlich im Volk und mit sich selber hat er echt ordentlich Probleme gehabt. Eine Menge Situationen, wo er planlos war und hilflos, ne, so wie als berufener König mit Saul, ne, wo Saul beim Kacken zusieht so und die Männer um ihn drumherum sagen, hey, jetzt deine Chance, töte ihn, dann bist du König und wir können ein Schloss endlich Truthahn fressen, so ein Wein saufen, so ein endlich Musik haben und Macht ausüben. Und König David sitzt da im Dreck, sieht den jetzigen König dazu, wie er sein Geschäft macht und sagt, nee, so mein Kopf seid nicht ihr, mein Kopf ist nicht mein Wille, mein Kopf ist der Herr. So der Herr des Herrn. Er sitzt zur Rechten und weiß genau, was gut ist und er entscheidet. Diese Unruhe in uns kommt immer nur aus dem einen Grund, dass wir einen falschen Kopf aufsetzen. Dass wir den falschen Kopf denken lassen und reden lassen. Er ist unser König. Und das, was er macht, ist gut. Das war immer so und das wird immer so sein. Aber er ist halt nicht nur ein König und er ist nicht nur ein Retter. Ne, dieser Prinz, auf den jede Frau wartet und als kleines Mädchen schon träumt. Ne, dieser Traumprinz, der anreitet mit seinem Pferd und einen dann zum Schloss bringt. Ne, und man endlich schöne Kleider hat, ein gutes Essen, und viele Matratzen, sondern er ist noch viel mehr als das. Er ist der Zugang zum Schöpfer, der Hohepriester. Vers 4 in Psalm 110. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Melchi ist ein ganz besonderer Typ. In 1. Mose 14 können wir über ihn lesen. Da ist Abraham noch Abram. Und in 1. Mose 14, Vers 17 geht's los. Da taucht Melchis erstmal auf. Als aber Abram von der Schlacht gegen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, da ging ihm der König von Sodom entgegen, in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, bedeutet der König der Gerechtigkeit, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes, des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und er sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe, die behalte für dich und so weiter. Das erste Mal, dass er auftaucht und das letzte Mal. Und super interessant, weil auch dieser Melchisedek, dieser König der Gerechtigkeit, der Priester des Allerhöchsten, im Neuen Testament mehrmals zitiert wird und erklärt wird, wer der ist. Ja. Und vielleicht machen wir das zuerst, damit man es mir auch glaubt. Zum Beispiel in Hebräer geht es sehr viel darum. In Hebräer 5, Vers 1. Denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester, und nur wer es nicht wissen sollte, es gab nur einen Hohepriester. So, das war ein Mensch, war aus dem Stamm Levi, aus einer bestimmten Familie, nämlich der Familie Aaron. Aaron war der erste Hohepriester. Und es gab auch nur einen Hohepriester. Ne? Und wenn der fertig war mit seinem Amt oder gestorben ist, dann kam aus der Familie der nächste Hohepriester. Und der musste zum Beispiel einmal im Jahr, das wissen die meisten, zum Passa in das Allerheiligste, ne? Dieser eine Ort in diesem Tempel, wo niemand rein durfte, aber einmal im Jahr durfte er dort rein, musste zuerst für seine Sünden sühnen und dann geheiligt und sündlos ging man in das Allerheiligste rein, wo die Bundeslade war, und die Gegenwart Gottes, ne, und hat dafür das ganze Volk gesühnt, so sein Blut gesprengt. Ich will nicht wissen, wie das nach den Jahrhunderten aussah, ne, und da seinen Regentanz gemacht. Ich weiß nicht, was er dort gemacht hat, ne, aber jedenfalls so war das was niemand sehen durfte und niemand machen durfte, ne. Und der Hohepriester war nur dazu da, als Brücke, als Verbindung Mensch zum Schöpfer. Ne? Nur er durfte für das Volk den Segen dann sprechen. So wie in der katholischen Kirche der Papst das ist. Ne? Und so wie für uns das Jesus ist. Ne? Der Hohepriester. Die Verbindung zu Gott. Und ich brauche niemand anderes, kein Mensch, kein System und nichts anderes. Er ist gekommen, er ist Hohepriester, er verbindet mich mit dem Schöpfer. Und so sitzt er da jetzt gerade zur Rechten des Vaters, und alles, was wir beten, bringt er zum Vater. Und sagt, hey, der Knallkopf Stefan hat schon wieder, was weiß ich. Und der Vater sagt, ja, wir segnen. Und so gibt es zurück zum Heiligen Geist, ja, geh mal zu Stefan und sag mal, alles in Ordnung. Das ist was Wundervolles, wir sind im ständigen Kontakt mit unserem Schöpfer durch diesen Hohepriester. Und das wird sich nicht ändern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn der Vater selbst wird so in der Form nicht mehr auftauchen, im zweiten Garten Eden, sondern unser Christus wird das meinen. Und, jetzt habe ich es so gemacht. Mist. Warte mal. Und zurück zum Hebräerbrief. Denn jeder aus Menschen genommenen Hohepriester wird für Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und den Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern der empfängt sie, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn, und heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen, mit lauten Rufen und mit Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, dem Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott genannt, hoher Priester nach der Weise Melchisedeks. Und in 6, Vers 20. Wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist nach der Weise Melchisedeks. Und noch Hebräer 7, Vers 21. Wo ist es denn da? Diese aber mit einem Eid durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist, der es nicht, wie die Hohepriester täglich nötig hatte, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn dieses Letztere hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Denn das Gesetz bestimmt Menschen zum Hohepriester, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, dem Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. So. Also Christus ist dieser Melchisedek. Ja. Unser Jesus. Und wir haben gesehen hier, Jesus ist König. Nun, das sehen wir im Mose. Ne? Ein König der Gerechtigkeit. Und er ist ein Hohepriester, der von Gott berufen ist. So wie dieser Melchisedek hier. Ne? Und das ist was Besonderes, weil es gab und es durfte nie einen König geben, der auch Hohepriester ist. Ein König kam nie aus der Linie Levi. So, ne, und trotzdem ist Melchisedek hier vor Abraham, und da gibt es noch kein Gesetz, da gibt es noch kein Mose, da gibt es noch nicht irgendwie große Erkenntnis von Gott oder eine Theologie oder sonst was, sondern hier ist ein Mann, der einen Schöpfer kennenlernt. Ne? Und da kommt dieser König und Hohepriester an, so eine Sache, die später von Mose verboten wird. Ne? Es gibt einen König, der sich selbst als Priester einsetzt, aber Saul, der kriegt Probleme. Ne? So ein, und trotzdem ist dieser König hier und ist der Priester des Allerhöchsten, Jahwe. Ja. Und ich finde es halt schön, weil, wenn man Mose lesen, Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und er brachte Wein. Das ist schon krass zu sehen, dass in diesem, bevor überhaupt der erste Bund kam, Abraham zu Abraham wurde, mit der Verheißung, Gottes Volk zu bringen, bevor aus seinem Sohn Jakob dann Israel wurde, mit den 12 Söhnen und 12 Stämmen, mit ihrer Berufung, so ein, vor all dem, ne, so kommt der Schöpfer, kommt Jesus selber zur Schöpfung runter und macht einen Bund. Ne, und feiert Abendmahl. So eine voraussichtlich auf das, was passiert. Ne, und so nimmt Abraham so ein Brot und nimmt Wein. Und der Priester Gottes Allerhöchsten segnet ihn so und sagt, Jahwe sieht dich und Jahwe ist mit dir und hat einen Plan für dein Leben. Und Abraham gibt seinen Zehnten. Und so ist auch heute noch Jesus der halt sagt, hey, gib mir die Seelen. Und es ist schade zu sehen, dass wir Christen oft einen Blick verlieren und dass wir die Seelen nicht mehr sehen, um die es geht. Wir Menschen sind das Wertvolle, für das Gott alles gibt und tut. Warum er Gaben schenkt, so, warum er Besitz gibt, warum er im Herzen öffnet zu geben. Ne? Und oft sehen wir nur einfach das Werk. Ne? So, und wenn das Dienen zu viel ist, dann macht's leer. Wenn das Geben ist, um zu geben, so, dann macht's leer und macht keinen Sinn. Ne? So, Wenn das Bibellesen nur zum Bibellesen da ist, wird es leer und es macht keinen Sinn irgendwann. Genauso das Gebet oder der Lobpreis, so ein zu danken oder zu preisen, so ein zum Gottesdienst zu kommen. Ne? Das ist schade, so, weil, weißt du, das, was Jesus hatte und das, was wir kriegen sollen, mehr und mehr und dauerhaft ist, nicht dieses Drumherum zu sehen, sondern die Seelen. So, und es ist die Seele des Menschen, für die Christus gekommen ist, auch wenn sie ungerecht ist. Für den Sünder ist er gekommen, nicht für den Gerechten. So, weißt du, daran müssen wir erkannt werden, weil wir sind Priester dieses Hohepriesters. Steht auch im Hebräerbrief. Königliche Priester. So, wir sind da nicht für den Dienst am Tempel, sondern wir sind da für die Seelen, die zum Tempel kommen. So, wenn du in deine Ehe guckst, so, dann guck nicht drauf, dass deine Ehe super ist und dass alles funktioniert, sondern gucke darauf, wie es deiner Ehefrau geht oder deinem Ehemann. Dann gucke auf die Seelen und die Not deiner Kinder. So, wenn du in die Gemeinde gehst, dann komm nicht wegen dem Drumherum und gucke, ob der Lobpreis stimmt oder die Predigt stimmt oder ob das Gebet stimmt oder das Drumherum und die Menschen und die Art, was man danach macht, so, sondern dann betrachte die Seelen, die da drinnen sitzen, so wie du und eine Not haben, ganz persönlich. Ja. Es ging immer schon um die Seelen bei Christus und nicht um den Zehnten oder um die Gaben. Ja. Gib mir die Seelen und die habe bald für dich. Er ist der Hohepriester, der nicht sündigt. Er ist die Verbindung zu Gott, dieser neue, wundervolle Bund, auf den alle gewartet haben. Und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weißt du, und das ist eine Sache, die muss uns zur Freude führen, so dass diese Verbindung, dieses Herz Gottes, was er ist, Christus, einfach nur da ist, so um uns nahe zu bringen zu ihm. Ja. Dass er alles bezahlt hat. Dass er unabhängig von uns und unserem Tun einfach treu weiterliebt. So, und wenn ich oft in unsere Runden gucke, so, und denke ich, hier ist so viel Traurigkeit und so viel Meckerei und Unzufriedenheit und so viel Lügen und Illusionen, so viel Show oder Fassade, so viel von dem, wovon Christus eigentlich befreit. Ja. Und da rede ich auch von mir, wo ich sagen muss, in Situationen, wo ich Predigt vorbereiten muss und anders gucken muss und nicht einfach wegdösen kann, so wie ihr jetzt gerade, oder der ein oder andere zumindest, aber ne, da ist alles intensiver und da sehe ich, wie traurig mich das macht, einfach zu sehen, dass es mir eigentlich total wertlos oft ist, ob jetzt Jesus da ist oder nicht. So, und dass es einfach egal ist manchmal. Dass er einfach verschwindet im Nichts und ich mich nur um mich im Blickfeld habe. Ja. Und wie traurig das ihn macht. Weil er uns zur Freiheit berufen hat und will, dass wir uns freuen. Was er erst ein Hohepriester da bezahlt hat, und das ist wundervoll. Jeder ist zum Allerheiligsten geworden, nämlich unsere Herzen, wo er drinnen thront und wohnt. Lass uns das nicht vergessen, so, dass wir unsere Verbindung zu Gott schon haben und die müssen wir nicht mehr suchen. Ja. Der Herr zu deiner Rechten, Psalm 110, Vers 5, zerschmettert Könige am Tag seines Zorns und er wird Gericht halten unter den Heiden. Ja, es wird viele Leichen geben. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land und er wird trinken aus dem Bach am Weg. Darum wird er das Haupt auch erheben. Und ich bin froh, dass es dieses Ende halt auch gibt. Ne? Stell dir vor, Jesus würde nicht kommen. Und es würde dieses Gericht nicht geben. Dann würde das bedeuten für unsere Kinder und Enkelkinder und Enkelenkelkinder und Urenkelenkelkinder und so weiter, dass es für sie immer dunkler und schwerer wird, überhaupt Licht zu sein oder Licht zu sehen. Und wenn ich gucke in die Zeiten jetzt in den letzten 10 Jahren, wie düster alles wird, auch im Geistlichen, so ein, nicht nur die Natur, die verrückt spielt oder die Weltpolitik, die sonst immer so Bestand hatte, ne? Sondern auch die Herzen der Menschen, wie es immer aggressiver wird und lauter und die Menschen sich wehren gegen alles und es einfach weniger und weniger Frieden gibt. Ich mir Sorgen mache für meine Kinder, wenn sie jetzt in die Schule gehen, was auf sie zukommen wird, so an Gedanken und an Lehre. Auch wenn ich dann überlege, wie muss es denn für meine Enkel sein? Oder für deren Kinder. Und stell dir vor, Jesus würde nicht kommen, dann würde diese Dunkelheit zunehmen. Ne? Und ich bin dankbar dafür, dass Gott nur ein gewisses Maß hat. Und wenn dieses Maß voll ist an Sünde und er sagt, jetzt reicht's, mehr kann ein Mensch nicht ertragen, mehr kann ich nicht ertragen, und dann wird dieser Tag kommen, dieser eine Moment, wo die Trompeten klingen, wo Jesus sich aufmacht, auf sein Pferd, um seine Frau zu holen. Ja. Ich freue mich darauf, so, weil ich will Läuterung. Ne? Es wäre so, als ob wir nie auferstehen würden. Es wäre sinnlos. Ne? Stell dir vor, so, du würdest leben dein Leben lang und das wäre alles. So, ne? Oder stell dir vor, du hast ewiges Leben, so wie du jetzt bist. So, es wäre absolut sinnlos, weil wir warten auf diesen Neuanfang, wo alles sauber ist. Wo er der Erste schon ist, der Urheber dieses neuen Lebens. Das, weil so wie du im Geist wächst, so wächst du auch vielleicht auch im Fleisch in bestimmten Bereichen. So, das will ich nicht. Ich erwarte meinen Jesus, so Maranatha. Und ich erwarte meine Auferstehung in ihm, weil das Freiheit. Und Jesus kommt bald. Und da bin ich mir echt sicher. Und das ist eine Zeit, wo wir darauf achten müssen, so nicht nur Jesus für uns als unser Lämmchen anzunehmen, so, ja, ich bin jetzt gerecht oder mir sind die Sünden vergeben, ich kann Buße tun, da ist Gnade, sondern dass wir auch erkennen, so, er ist ein König und ein König regiert. Und wenn ich zu ihm gehöre, dann bin ich sein Soldat, sein Knecht. Ich bin ein Sklave, ich bin erkauft. So, und es ist mehr im Christentum als nur, dass ich die Seele, der es gut geht und die sich freuen darf, so, und Frieden finden darf und Sieg und Selbstdisziplin, so, und, weißt du, all das würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn es nur um mich geht, weil ich eh weiß, dass ich hier nicht fertig werde. So, und, es geht um die Seelen und das ist eine Sache, die Christus immer wieder und immer wieder versucht hat zu sagen. Willst du wirklich Leben empfangen hier in dieser Zeit, dann gib dein Leben. Willst du wirklich reich sein mit dem, was dein Herz sich sehnt? Weil unsere Seele sehnt sich nach diesem Reichtum, nach dieser Fülle. Deswegen sind so viele Christen auch so unzufrieden und unsatt. So, weil die Seele weiß besser, was sie braucht. Mehr als unser Verstand und unsere Überlegungen. So, unsere Seele ist hungrig danach und dürstet. So, und die muss satt werden, damit sie glücklich wird. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass wir das lernen, uns selbst zu verleugnen, und zwar täglich. Und die Last zu tragen, die er auflegt. So, denn wir brauchen Leben. Ja. Und wenn du vertrocknet bist wie so eine Rosine irgendwie deinen Sinn verloren hast als Christ, wenn du gefangen bist mit deinem Fleisch, mit deinen Illusionen und Lügen oder mit was auch immer, so, und wenn du einfach merkst, so irgendwas läuft falsch, dann denk dran, dir fehlt der Kopf. Und zwar der gut denkt und gut tut und gut redet, der gut lenkt. Und wenn es dir gerade unmöglich scheint, praktisch so diesen Kopf wieder aufzusetzen, dann hilft nur ein Weg, so dass du deinen eigenen Psalm schaffst. Und dieser Psalm, der wird nur geschrieben in unserer stillen Kammer, wo unsere Seele nach Gott schreit. Das ist der Ort, wo Gott redet. Das ist der Ort, wo keine Ablenkung ist und es so ruhig ist, dass man sich selber und ihn hört. Es ist wichtig dann zu sagen, okay, dann übe ich jetzt lieber die Stille und die Ruhe und empfange Kraft von oben. Ja, weil wir oft so viel rennen und so viel tun und so viel uns sehnen nach Dingen und einfach nicht satt werden. Wobei das große Geheimnis schon ewig gelüftet ist, so in der Freude des Herrn liegt die Kraft. Wir müssen uns nicht mehr danach ausstrecken, eine Verbindung zu haben zum Schöpfer, die ist schon da, Christus. Der bleibt doch. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und wir haben auch jemanden da, der Autorität und Gewalt hat, nämlich unseren König, den König der Könige. Und so kann ich kommen mit meinem ganzen Leben und mit meinem ganzen Fühlen. Der Hohepriester ist für die Seele da, dass sie glückselig wird und die Verbindung mit Gott hat. Der König ist da, um zu leiten und um zu bestimmen, um eine Wohnung zu schaffen und einen Ort, wo man sicher ist. Und wir haben das alles in unserem Lamm gefunden. Wir müssen es halt nur nutzen. Von daher, Vater, danke ich dir, dass unsere Theologie da gar nicht wichtig ist, das zu erkennen. Sondern so wie Abraham oder König David oder so viele andere. Hast du schon immer das gesagt. Und selbst wenn dieser neue Bund physisch noch nicht da war, so war er doch geistlich immer vorhanden. Ja, und die geglaubt haben, die konnten davon noch zehren. Und ich bitte dich für uns, dass du uns hilfst, einfach wach zu bleiben und nicht zu schlafen. Vater, du bist nicht nur der, der alles macht, sondern du bist auch der, der alles hält. Und ich bitte dich für uns um Kraft und um Freiheit. Jesus, sei du unser Haupt, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch im Privaten. Ja, weil da, wo du hinführst, da macht es Sinn und da ist Ruhe am Ende. Ja, lass nicht zu, dass wir fallen und liegen bleiben. Jesus, du hast nie geschauspielert oder irgendwas vorgegeben, was du nicht bist. Ja. Und ich bitte dich auch für uns, dass du uns diese Freiheit schenkst, sodass wir leben. Also, dass unser Alltag nicht bestimmt ist von Dingen und uns, sondern einfach von Lobpreis und Dank und Zufriedenheit. Ja, ich liebe die Zeiten, wo ich einfach nur lobe und preise und danke, ohne Grund. Es ist einfach Freiheit und schön. Ja, der Moment in meinem Alltag, wo ich verstehe, wie es wirklich ist. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, das zu erkennen, dass du nicht willst, dass wir so beladen rumlatschen und so traurig oder so verzweifelt oder so hilflos. Und ja, nimm diese Lügen weg, dass es nun mal so ist, wie es ist. Ja, du hast uns nicht nur zur Freiheit berufen, sondern auch zu Siegern gemacht. Und ich bitte dich, dass du weiter baust und uns hältst. Und ich danke, dass du treu bleibst. Ja, und dass du da zur Rechten sitzt und dass du nicht überlegen musst, ob du diesmal für uns sprichst oder gegen uns. Also, und dass du immer Fürbitte tust für uns. Bitte hilf uns, unsere Nächsten zu lieben. Und hilf uns zu verstehen, was es heißt, das eigene Leben zu verlassen, oder zu verlieren, dass man Leben kriegt. Ich danke, dass du auch heute Brot und Wein gibst. Und dass das so viel mehr ist als einfach nur Nahrung. Es ist Gemeinschaft mit dir. Danke, dass du dafür bezahlt hast. Amen.